Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
Willkommen bei Tonreisen auf SRF 4 News. Wir nehmen Sie heute mit nach Russland, zu den mutigen Kosaken auf ihren schnellen Pferden.
Wir Kosaken sind zwar immer wieder unterdrückt worden, aber in unserem Blut fließen kosakische Gene.
Dann besuchen wir Rosmarie De Luca, die als junges Mädchen den Bundesrat entzürnte, weil sie sich gegen die Judenpolitik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg stellte.
Zur selben Zeit hat man schon gewusst, dass die Juden umgebracht werden. Da haben alle gewusst, wenn sie wollen.
Und wir schauen in der Hitmill, der Hitmühle rein, wo erfolgreiche Schweizer Lieder quasi am Fließband produziert werden.
Natürlich die Grundessenz, das Wichtigste in der Musikszene, das Wichtigste für jeden Künstler ist der Song. Ist nicht das Cover, ist nicht die Frisur, sind nicht Kleider, ist nicht Facebook, ist nicht Twitter, sondern ist der Song.
Ich spreche mit meinem Kollegen Christoph Brunner über seinen Besuch in der Hitmill und über das Rezept für einen Nummer-1-Hit. Tonreisen. Durch die Sendung führt Nicoletta Cimino. Sie galten als besonders kriegerisch und tapfer, haben sich manchmal mit dem russischen Zaren verbündet, dann aber wieder für mehr Eigenständigkeit gekämpft. Die Rede ist von den legendären Reitertruppen der Kosaken. Jetzt lassen die Kosaken in Südrussland ihr Brauchtum neu aufleben. In der Region Stavropol haben sich mehrere tausend Kosaken freiwillig in Kosakenverbänden zusammengeschlossen. Unser Korrespondent in Russland, Peter Giesling, war auf den Spuren der Kosaken unterwegs.
Wenn am russischen Fernsehen über die Kosaken berichtet wird, so wird meist gezeigt, wie diese gehorsamst und zugleich selbstbewusst über einen Platz marschieren. Vor allem unter russischen Jugendlichen suchen die Kosaken für ihre militärisch organisierten Kosakenschulen nach neuen Anhängern. Stolz meint denn auch hier der 12-jährige Artyom Falkov. Wir marschieren gemeinsam, lernen mit dem Säbel umzugehen und wir reiten. In den Kosakenschulen im Süden Russlands wachsen denn auch besonders viele angehende Armeeoffiziere heran. Dmitri Strigonov ist Ataman, so etwas wie der Gebietsgeneral der Kosaken in der südrussischen Stadt Stavropol. Tagsüber arbeitet er als Unternehmer, seine Freizeit aber widmet er hauptsächlich den ihm unterstellten Kosaken. In feierlichem Ton berichtet er, wie die Zugehörigkeit zu den Kosaken weitervererbt werde. Wir Kosaken sind zwar immer wieder unterdrückt worden, aber in unserem Blut fließen kosakische Gene. Unter dem sowjetischen Regime ist den Kosaken kaum Raum gewährt worden, ihr Brauchtum zu entfalten. Jetzt aber im eigenständigen Russland unter Präsident Putin lässt man sie wieder gewähren. Doch die Kosaken mit ihren Fellmützeln und Säbeln, in ihren blauen Hosen, grünen Uniformjacken oder schwarzen Mänteln, sie treten derzeit vor allem an Volksfesten oder Feiertagen in Formationen auf, als eine Art Sonntags- oder Freiwilligenarmee. Tagsüber an Werktagen gehen die meisten einer Berufsarbeit nach, wie etwa hier im Dorf Warenikowskoje, nahe der Grenze zu Dagestan, auf dem eigenen kosakischen Bauernhof. Im Unterschied zu den meist verlotterten Landwirtschaftssovchosen wirken die bäuerlichen Kosakenbetriebe auffallend gepflegt und sauber. Der 61-jährige Kosakenbauer Viktor Schegalkin hat sich sein ebenerdiges Lehmwohnhaus und auch die Stallungen zusammen mit seinen Söhnen selbst gebaut. Nur dank viel Eigeninitiative, meint er, könne man hier recht gut überleben. Wir arbeiten viel, wir pflanzen Weizen an, damit stets genügend Brot da ist. Beim Alkohol legten sich die Kosaken, so Schegalkin, Enthaltsamkeit auf. Denn das größte Problem des russischen Volkes sei neben dem fehlenden Nachwuchs der Alkohol. Hier wollten die Kosaken gezielt Gegensteuer geben und gleichzeitig das eigene Brauchtum stärken.
Kosaken sind Soldaten und Bauern.
Ein Kosake, das ist ein Soldat und Bauer zugleich. Und das sagen viele, die Kosaken sind ein besonders freies Volk. Für die Kosaken, so Schegalkin, gehöre es denn auch zum Selbstverständnis, dort, wo Ordnung gefordert werde, in Uniform und mit umgehängtem Säbel aufzumarschieren als staatstragende Bürgerwehr. Über zuverlässige Zahlen kann man nur rätseln, aber die russischen Behörden gehen von etwa 150.000 Einwohnern in Südrussland aus, welche sich als Kosaken verstehen und sich dem Kosakentum verpflichtet fühlen. Bis heute haben sich die uniformierten Kosaken bei Unruhen oder Demonstrationen als Ordnungsmacht zwar zurückgehalten, doch die politische Opposition in Russland kritisiert, dass der Staat mit den Kosakenverbänden eine Privatarmee toleriere.
Достаточно большие полицейские силы. А у нас в России, как известно, количество полицейских на душу населения значительно.
Wir haben genügend Polizisten, kritisiert Vitali Subjenko, der Vertreter der liberalen Oppositionspartei Jablaka in Stavropol. Im Moment sind die Kosakenverbände mehr ein gepflegter Mythos. Man sieht die uniformierten Kosaken eher selten. Aber, und das machen sie auch gleich selbst deutlich, die Kosaken tun opportunistisch meist das, was ihnen gerade als nützlich erscheint. So wie das auch in der früheren Geschichte stets der Fall gewesen ist. Ja, man unterstütze eben jene, meint Kosaken Atamans Trigunov, welche jeweils gerade an der Macht seien. Wir haben das im Blut, wir sind staatstreu. Wer immer an der Macht ist, etwa als Präsident, den unterstützen wir. Und dabei spielt es für uns nur eine Nebenrolle, ob das ein guter oder schlechter Mensch ist. Ganz gleich, ob diese Person auf saubere oder unsaubere Weise an die Macht gekommen ist.
Im Herbst 1942 wussten selbst Kinder, dass der Bundesrat jüdische Flüchtlinge an der Schweizer Grenze in den sicheren Tod zurück nach Deutschland schickte. 22 Mädchen einer Schulklasse in Romanshorn schrieben damals dem Justizminister Eduard von Steiger einen Brief und kritisierten diese Politik. Dieser Brief machte von Steiger dermaßen wütend, dass er die Mädchen vorlud und ihnen verbot, darüber zu sprechen. Die heute 85-jährige Rosmarie De Luca ist eine der wenigen noch lebenden Verfasserinnen dieses Briefes. Peter Maurer hat sie besucht.
Das ist ein Klassenfoto, ja. Das war ein Schulausflug oder irgendetwas, ich weiß es auch nicht. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wartet sie.
Wieder mal das Bild anschauen. Schwarz-weiß, Mädchen mit Zöpfen, schon fast junge Frauen, offene Gesichter, Lachen. Sekundarklasse 2C, Rorschach. Damals hieß Rosmarie De Luca noch Rosmarie Ganzner. Damals. Und heute?
Ah, das ist Margret Lehmann. Ja, die ist auch gestorben. Ruth Locher, die ist auch gestorben. Hildegard Forster, die ist auch gestorben. Aha. Ja, sind ein Haufen gestorben. Wahnsinnig.
Wahnsinn, wie schnell das geht mit dem Leben und dem Tod. Und leben wollten doch auch sie, die Flüchtlinge, die damals 1942 kamen. Auch jene sechsköpfige jüdische Familie, die es über die Grenze im Jura geschafft hatte. Man hat sie zurückspediert. Es stand in der Zeitung und die Schülerinnen in Rorschach haben es gelesen.
Es ist um die Juden gegangen, einfach weg. Zur selben Zeit hat man schon gewusst, dass die Juden umgebracht werden. Da haben alle gewusst, wenn sie wollen.
Und dieses Wissen war unerträglich, wühlte die Mädchen auf, verstörte sie. Und sie schrieben sauber und gutleserlich nach Bern.
Sehr geehrte Herren Bundesräte.
Rosmarie De Luca, die alte Frau mit den jungen Augen, liest vor. Rorschach, den 7. September 1942.
Wir können es nicht unterlassen, Ihnen mitzuteilen, dass wir aufs Höchste empört sind, dass man die Flüchtlinge so herzlos wieder in das Elend zurückstößt.
Am Schluss setzten 22 der 32 Schülerinnen der Klasse 2C ihren Namen unter die klaren Worte.
Wir hätten uns nie träumen lassen, dass die Schweiz, die Friedensinsel, die, was heißt denn da, die barmherzig sein will, diese zitternden, frierenden Jammergestalten wie Tiere über die Grenze wirft.
Der Brief, der mit Hochachtung und vaterländischer Verbundenheit schloss, löste im Bundeshaus eine Staatsaffäre aus. Justizminister Eduard von Steiger persönlich, damals verantwortlich für die Flüchtlingspolitik, für die «Das Boot ist Vollhaltung», griff in die Tasten und nahm die Rorschacher Schülerinnen ins Gebet, vier Seiten lang.
Liebe junge Schülerin, Ich bin überzeugt, dass du rot werden wirst, den Bundesrat mit Vorwürfen überschüttet zu haben, wenn dir einmal alle Schwierigkeiten, die mit diesen Flüchtlingsfragen zusammenhängen und die Leistungen derjenigen, die für die Flüchtlinge mit Hingebung und Liebe arbeiten, besser bewusst sind.
Rosemarie De Luca, die Tochter eines glühenden Sozialdemokraten, die nach der Schule Konfektionsverkäuferin lernte und vorübergehend nach Kanada auswanderte, schüttelt heute den Kopf.
Mein Gott, das ist ja furchtbar. Was soll da eigentlich? Das ist eine Predigt. Eine schlechte. Was der da zusammenfasselt, das darf doch nicht wahr sein. Ein solcher Bruch.
Meine liebe junge Schweizerin, du kannst sicher sein, dass wir uns mit unserer Tätigkeit vor unseren Vorfahren, vor der ganzen anderen Welt und vor dem lieben Gott verantworten dürfen. Vor diesem Examen habe ich nicht Angst. Es wird streng sein, aber gerecht.
Vonsteiger beließ es jedoch nicht bei seiner magistralen schriftlichen Lektion und De Luca ist heute überzeugt.
Herr Vonsteiger, er hat Angst gehabt vor uns. Als er so einen Aufruhr gestartet hat.
Die Bundesanwaltschaft wurde eingeschaltet und die Staatsschützer kamen zum Schluss.
Der Inhalt dieses Briefes ist geneigt, die Bevölkerung in Unruhe zu versetzen und die Sicherheit des Landes zu gefährden.
Kritik von Schülerinnen als Gefährdung der inneren Sicherheit.
Und den hat man uns nachher behandelt wie Verbrecher.
Auf Anweisung von Steigers wurden die jugendlichen Schreiberinnen und ihr Klassenlehrer verhört. Die Staatsschützer witterten nämlich eine Verschwörung und wollten partout nicht glauben, dass junge, aufrechte Schweizerinnen zu so etwas fähig sind. Rosemarie De Luca streichelt Nirvana, ihre Katze, und lächelt.
Weder Eltern noch Lehrer, da haben wir alles ganz allein gemacht.
Die Verhöre, die staatlichen Einschüchterungsversuche brachten freilich nichts. Auf Disziplinarmaßnahmen gegen die aufmüpfigen Schülerinnen wurde schließlich verzichtet.
Ja, und wenn sie es gestraft hätten, was hätten sie gemacht? Eine Strafkarte. Und wenn sie alle überkommen, ist es ja wurscht.
Hä? Rosemarie De Luca sitzt vor einem Strauß gelber Rosen. Überall sind Orchideen. Bei mir, sagt die alte Frau, blüht es immer. Und, fragt der Besucher, würden Sie es noch einmal machen?
Sicher.
Die mutige Rosemarie De Luca war das in der Reportage von Peter Maurer. Und jetzt gehen wir nach Zürich, in die Hitmühle, die Hitmühle also. Dort entstanden nämlich viele der Schweizer Lieder, die es in den letzten Jahren bis ganz zu oberst in die Schweizer Hitparade geschafft haben. Christoph Brunner war zu Besuch in dieser Hitmühle.
Die Hits sind die Heime im Industriequartier, nur ein paar Schritte von der berühmt-berüchtigten Langstrasse entfernt. Und zum Hochhaus Prime Tower, einem neuen Wahrzeichen von Zürich West, ist es auch nicht weit. Da, im Erdgeschoss von einem Mehrfamilienhaus, gerade neben einem indischen Yoga-Studio, ist die grosse rote Eingangstür zum Hitmühle-Studio, zu der Hitmühle vom Roman Gammenzit.
Macht er gerade auf.
Hoi. In kurzen Hosen und Liebli macht der Studiochef gerade persönlich die Türen auf zu seinem Reich. Ende 90er Jahre ist er da reingezügelt. Vorne hat er die Musik für seine damalige Band noch in seinem Schlafzimmer vorproduziert. Jetzt ist die Hitmühle eine wahre Hitfabrik, die jedes Jahr bis zu 200 Lieder produziert. Und die grösste Hitmühle-Erfolg sieht man gerade im Gang hinter der Eingangstür. Fein säuberlich aufgehängt an der Wand.
Ja, das sind die Gold- und Platin-Auszeichnungen. Auf die sind wir natürlich stolz. Da haben wir diverse Künstler, angefangen mit Subsonic. Das ist eine Band, die ich selber gespielt habe. Das war die allererste so Auszeichnung für 25'000 verkaufte Singles von Titelgeschichte.
Titelgeschichte, die ändert sich von Tag zu Tag
nur. Titelgeschichte 1999. Da war der Roman Gammenzind noch selber Popstar gewesen. Mit seiner Zürcher Band Subsonic hat er Rap mit Pop gemischt und eine Zeit lang einen Hit nach dem anderen abgeliefert. Seine erste goldene Schallplatte hat der Sohn von einem Lokiführer aus Oerlikon mit 23 in der Hand gehabt.
Das war ein unglaublicher Moment. Von einer goldenen Schallplatte träumt man. als Künstler natürlich. Und das heisst, dass das, was man gerne macht, nicht nur bei einem selber und bei den eigenen Eltern und Geschwistern und Freunden ankommt, sondern dass es wirklich auch Leute gibt draussen, die die Musik verstehen und gerne haben.
Und wo der Roman Kamenzind nach dem Ende von Subsonic als Produzent angefangen hat, sind es immer mehr goldige und Platinplatten geworden. Allein 2005 hat er 3 Nummer-1-Hits gehabt, mit Liedern, die er für die Kandidaten von der Schweizer Castingshow Music Star geschrieben hat. Ab dann haben es immer mehr Schweizer Bands und Musiker in die Hitmill-Studio angeklopft, wenn sie haben in die Hitparade kommen wollten. Zum Beispiel der Zürcher Rapper Blick. Der Badener Sänger-Songwriter Adrian Stern. Komm, wir hauen ab. Komm, wir fangen an, ja. Komm, wir stehen in das Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Oder der junge Basler Baschi. Mit ihm hat Roman Kamenzind für die Fußball-WM 2006 ein Lied geschrieben, das 100 Wochen lang in der Schweizer Hitparade geblieben ist. Der letzte Hitparaden-Erfolg hat Roman Kamenzind für die Werbekampagne von einem Grossverteiler produziert und hat ein Lied für Bioprodukte an die Spitze der Charts gebracht. Respekt für unsere Natur, denn ich liebe mein Land, ich bin ein Bio-Bauer. I love Mother Nature, yes. I love my animals. Bio-Bio. Auch für diesen Song hängen die Goldauszeichnung an der Wand. Im Gang geht es zu den verschiedenen Studioführten.
Gut, gehen wir mal gerade in die grosse Regie. Das ist gerade mein Geschäftspartner, der Fred Herrmann, an der Produktion von Nicole Bernegger.
Computerbildschirm, grosse Boxen und ein riesiges Mischpult mit hunderten von Reglern und Knöpfen. Das ist der Regieraum von Hitmill. Der ganze Raum ist schalldicht. Nichts soll die Ohren beim Musiklosen stören, sagt der Roman Kamenzind.
Da muss man eine spezielle Raumakustik haben, damit man wirklich beurteilen kann, was aus den Boxen kommt. Das muss gegen aussen gekoppelt sein, weil du willst auch nicht ständig mit dem Nachbarlampen haben. Wo wir jetzt drinstehen, das ist eine Haus-in-Haus-Konstruktion. Das ist ein eigenes Haus, das auf Gummidämpfer liegt, damit man es akustisch kann vom Wohnhaus, wo wir drin sind, abkoppeln.
Vom Mischpult schaut man durch ein grosses Fenster direkt über ein Aufnahmestudio. Das Studio ist zwar voll mit Mikrofon, Kabel und Instrument, und trotzdem macht es mit einem Teppich und schönen Wänden einen gemütlichen Eindruck. Eine gute Atmosphäre im Studio, das sei wichtig. Das weiss Roman Kamenzind noch aus der Zeit, wo er noch in anderen Studios aufgenommen hat.
Es hat mich immer gestört, in diesen Studios, da hat es ein Mikrofon, das 20'000 Franken kostet, aber der Boden sieht schäbig aus und die Wände und alles sieht schäbig aus und kein Licht und so. Und dann habe ich gefunden, nein, das will ich eigentlich besser machen. Ich will auch wirklich eine gute Stimmung drin haben, eine gute Atmosphäre schaffen. Und das haben wir, glaube ich, geschafft.
Zurück im Vorräumli von der Studio. Dort, wo sich die Musiker in der Aufnahmepause auf der Ledercouch neben der Kaffeemaschine treffen. Der Musikproduzent produziert einen Kaffee für den Reporter. Ein Gutsch Milch, natürlich Bio, und ein Assugrin, das sind Zutaten für den Kaffee. Und welche Zutaten braucht es für einen Nummer-1-Hit?
Natürlich Grundessenz. Das Wichtigste in der Musikszene, das Wichtigste für jeden Künstler ist der Song. Ist nicht das Cover, ist nicht die Frisur, sind nicht Kleider, ist nicht Facebook, ist nicht Twitter, sondern ist der Song. Und da habe ich schon das Gespür entwickelt, dass ich beurteilen kann, ob ein Song das Potenzial hat zumindest oder nicht.
Aber eine genaue Formel für einen Hitsong, das gäbe es nicht. Das hätte er in seinen 15 Jahren im Musikbusiness gelernt, sagt der Roman Kamenzind. Sowieso wäre es falsch, wenn er mit seinen Produktionen zu fest nach dem Zeitgeist würde schielen.
Wenn wir da uns zu fest musikalisch im Vordergrund stellen, dann sind wir dann mit dem Zeitgeist, wenn der vorbei ist, wären wir dann auch wieder vorbei. Und das machen wir genau bewusst nicht.
Darum setzen die 5 Hitmill-Produzenten nicht nur auf Musik für die Hitparade, sie vertonen auch Signet von Fernsehsendungen oder Werbespots. Und dazu kommen auch immer wieder mal internationale Aufträge für Filmmusik. Die Studios im Zürcher Industriequartier sind fast das ganze Jahr durch ausgebucht. Überall ist jemand am Arbeiten. Das ist Hitmusik ab dem Fliessband. Und der Roman Kamenzind weiss, dass davon in der heutigen Zeit nicht viel hängen bleibt.
Das ist natürlich auf der anderen Seite eigentlich ein bisschen deprimierend. Also wir produzieren und komponieren da pro Jahr zwischen 100 und 200 Songs. Und ich habe in meinem Leben mehrere hundert Songs komponiert und produziert. Übrig geblieben wäre eine Handvoll, das ist eine Titelgeschichte, dann Blick, Rosalie, Adrian Stern, Amerika. Schlussendlich ist es nachher als Komponist eine Handvoll Songs, wenn es hochkommt, die dann wirklich über die Zeit raus die Leute freuen wird.
Wieder unterwegs, Richtung Ausgang, vorbei an den vielen Gold- und Platin-Auszeichnungen von Hitmill. Es hat noch Platz an der Wand im Gang. Und es dauert sicher nicht mehr lang, bis der Roman Gammens sind, die nächste goldige Platte an die Wand nagelt.
Christoph Brunner war das, der in der Hitmill zu Besuch war. Ich habe ihn gefragt, warum er sich die Hitmühle für seine Reportage ausgesucht habe.
Ich verfolge die Schweizer Musikszene schon seit vielen Jahren und wir haben hier ja eine wirklich sehr reiche, vielfältige Szene, die den Vergleich mit Produktionen aus dem Ausland überhaupt nicht scheuen muss. Und Roman Gammensind, der ist wirklich ein interessanter und ein sehr starker Vertreter dieser Szene, hat eine sehr gute Nase für populäre Musik. Und als wir für die Regionaljournal-Sommerserie die größten Schweizer Rekorde suchten, da war für mich klar, diesen Rekordhalter, den will ich gerne porträtieren.
Sie haben es schon ein bisschen angetönt, Sie sind ja sehr musikaffin. Gab es etwas, das jetzt beim Besuch dieser Hitmill, also dieser Hitmühle von Roman Gammensind, überrascht hat?
Sicher, wie schmucklos oder unglamourös diese Studios sind. Abgesehen von den Gold- und Platin-Auszeichnungen an den Wänden, deutet eigentlich nichts beim Interieur darauf hin, dass hier die Crème de la Crème der Schweizer Musikszene ein- und ausgeht. Es gibt so einen kleinen Vorraum, bevor man in die einzelnen Studios kommt. Dort hat es so eine Sitzecke mit Kaffeemaschine und dort treffen sich die Musiker und Produzenten zwischen den Aufnahmen. Aber das ist keine komfortable Massage, Leder, Couch oder so, sondern einfach eine normale Sitzecke. Und das zeigt, hier wird gearbeitet, eben nicht gefeiert, es ist nicht glamourös, sondern hier entsteht solides Schweizer Musikerhandwerk.
Da wird gearbeitet, da werden 100 bis 200 Lieder jährlich produziert. Wir haben es in der Reportage gehört. Das ist eigentlich eine unglaubliche Menge. Hatten Sie nicht das Gefühl, da werde einfach Fließbandarbeit gemacht?
Ich habe das ein bisschen befürchtet, als er mir auch erzählte, dass seine Studios praktisch das ganze Jahr ausgebucht sind. Es wird immer irgendwo gearbeitet, oft parallel in mehreren Studios gleichzeitig. Und trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass hier lieblos und am Fließband gearbeitet wird, weil dafür sind auch seine Kunden, also die Künstler und die Bands, viel zu wichtig und zu selbstsicher. Ein Musiker wie Blick oder eine Band wie die Lovebugs, die lassen sich nicht für Fließbandarbeit einspannen, sondern sie wollen ihre Musik, in der sehr viel Herzblut steckt, im bestmöglichen Gewand in die Läden bringen und dafür holen sie sich die Besten aus der Branche. Die sind zurzeit in der Hitmill und dort wird halt professionell und effizient gearbeitet, aber sicher nicht lieblos oder künstlerisch anspruchslos.
Viele dieser Lieder haben wir ja schon gehört im Beitrag, wenigstens ein bisschen davon. Sie persönlich, welches ist für Sie eigentlich das beste Lied oder das Ihnen am besten gefällt, welches aus der Hitmill gekommen ist?
Also mir gefiel schon immer die Band Pegasus, eine junge, vierköpfige Band aus Biel. Das sind vier junge Männer, die schon als Kind zusammen gespielt haben. Beatles und Rolling Stones haben sie nachgespielt. Sie haben ein sehr gutes, extrem gutes Händchen für schmissige Popsongs. Und erst unter der Regie von Roman Gammensind konnten sie sich auch wirklich entfalten. Vor zwei Jahren haben sie mit ihm aufgenommen einen wunderbaren Song, Rise Up Black Dog. Perfekt geschrieben, sehr gut radiotauglich, extrem gut produziert und trotzdem keine billige Wegwerffahre.
Sagt mein Kollege Christoph Brunner von der Zürcher Regionalredaktion. Das war Tonreisen. Die Sendung gibt es auch online auf srf.ch oder als Podcast in unserer Radio-App mit Namen Radio SRF. Mein Name Nicoletta Cimino.
Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF 4 News.